Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team.
Also die Frage heißt, wenn das so ist, dass sich unser Hirn und die Bahnen im Hirn und die Netzwerke immer fester strukturieren, je häufiger wir die Erfahrung machen, dass eine bestimmte Verhaltensweise uns hilft, Kohärenz wiederherzustellen, und wir dann aber merken, dass die Autobahn, die wir uns ins Hirn gebaut haben, uns doch eher behindert. Dann ist ja relativ einfach, was Sie machen müssen. Dann müssten Sie bereit sein, sich Erfahrungen auszusetzen, in denen Sie auf keinen Fall mehr auf der alten Autobahn weiterkommen. Also meistens tut das jemand anders für Sie und das ist Ihnen dann auch nicht so angenehm. Also bei mir macht das immer meine Frau. Würde schon gerne in die alten gewohnten Bahnen, und dann sagt sie: Das läuft so nicht mit mir. Und da muss man dann gucken, wie man es anders macht. Und dann macht man es anders und stellt fest, hey, das ist ja viel besser. Anstatt ihr dauernd zu sagen, wie blöd sie ist, ist doch viel netter, ihr zu sagen, dass ich sie toll finde und das, was ich an ihr mag. Und auf einmal brauche ich da gar nicht mehr dieses alte Programm der Abwertung und der Abgrenzung und all dieser eigentlich ungünstigen Mechanismen, die wir alle so im Kopf haben, um den anderen zum Objekt unserer Vorstellungen, Absichten, Ziele, Bewertung und Belehrung zu machen. Jetzt könnte ich Sie bitten, mir ein konkretes Beispiel zu nennen, welche Autobahn Sie gerne loswerden. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Ja, aber dann merken Sie, dass man kann es wieder nur so allgemein formulieren, aber wenn wir beide jetzt alleine draußen wären und Sie würden mir sagen, welche diese Autobahn ist, dann kann man das kann man ganz genau sagen, was passieren müsste, damit Sie das auf dem Ding auch wirklich diese Erfahrung machen, dass Sie auf dem Ding nicht mehr einen Zentimeter vorwärts kommen. Und da müssten Sie den anderen Weg nehmen, und es wird dann natürlich so sein, dass Sie merken, der andere ist besser. Das ist ja nur der Gewohnte, aber der ist ja nicht der Richtige. Also fehlt dieser Anstoß, der Sie dazu bringt, sich dem Neuen zu öffnen und es anders zu versuchen. Und aus dem eigenen Willen ist es meistens ein bisschen schlecht, deshalb geht man am besten dorthin, wo Leute etwas tun, wo man mit seinem Programm nicht weiterkommt. Also schnappen Sie sich so einen syrischen Flüchtling oder so einen Geflüchteten, wie das heute heißt, und gehen Sie mal mit dem abends gemeinsam ein Bier trinken. Da ist fast alles, was Sie so an Strategien haben, merken Sie, geht gar nicht. So kommen Sie mit dem nicht zusammen. Und dann merken Sie plötzlich, Sie müssen den ganz anders, also Sie müssen sich ganz anders öffnen, und Sie müssen auch viel mehr Verständnis für die Art und Weise haben, was der da erwartet. Und dann entsteht oftmals so was ganz Co-Kreatives, weil bei dem geht auch eine Autobahn kaputt. Ja, also der hat ja auch ein Vorurteil über, wie die Schweizer hier in Zürich sind. Und das kann er auch nicht mehr halten, wenn das so gut wird, der Abend, dass man voneinander lernt und sich bereichert fühlt hinterher. Also Begegnung heißt das entscheidende Wort. Das Wichtigste, was wir uns vielleicht vergegenwärtigen sollten, ist, dass jedes Kind auf die Welt kommt mit einem inneren Wissen, wie es richtig wäre. Also wie sozusagen die Beziehung zu der Mama aussehen sollte. Und nur deshalb, weil die Kinder wissen, wie es richtig wäre, brüllen die, wenn man es falsch macht. Also das ist ja, das Brüllen muss ja irgendwo herkommen. Wenn die nicht wüssten, dass das falsch ist, wenn sie in die Ecke gestellt werden und vernachlässigt werden, könnten sie gar nicht brüllen. Also sie haben ein inneres, nennen wir es mal, Gespür für das, wie es richtig wäre. Und das ist schon mal eine tolle Grundlage für späteres Zusammenleben. So, und dieses Gespür könnte dann zu einer Vorstellung werden. Das rutscht dann sozusagen aus dem Gefühlsbereich in den Kopf und in den Verstand. Das könnte dann die Vorstellung entstehen, dass sie Würde besitzen, dass sie etwas wert sind. Aber damit sie das kriegen, müssen sie es auch erleben. Da kann man nicht reden, du bist was wert, sondern da müssen die da spüren, dass sie was wert sind. Das heißt, die brauchen Gelegenheiten, wo sie diese Erfahrung machen können, dass sie so, wie sie sind, richtig sind. Und dass sie so, wie sie sind, gemocht sind. Und dass sie so, wie sie sind, angenommen sind. So, und das sind dann diese Erfahrungen, die stärken dann diese Vorstellung, ich bin richtig. Und ich bin auch richtig so, wie ich bin. Und das ist schon der halbe Weg zu dieser Würde, weil dazu gehört ja dann auch, ich kann mich selbst mögen. Und wer sich selbst mag, macht sich ja nicht zum Objekt. Ja, und wer sich selbst nicht zum Objekt macht, macht eigentlich andere auch nicht zum Objekt. So, und dann kommt dann in der Pubertät diese nächste Stufe, wo diese Vorstellung oder Ahnung oder Erfahrung dieser eigenen Würde dann auf einmal reflektiert wird. Und man kommt zu dem Punkt, dass man sagt, dass es einem bewusst wird, dass das was Wertvolles ist, diese eigene Würde, die man da irgendwie als Vorstellung bisher gerade mal entwickeln konnte. Und dann entwickelt man das Bewusstsein der eigenen Würde. Und dann, wem das gelingt, der hört nicht wieder auf, dann auch dieser Würde treu zu bleiben. Und das Prinzip, was wir heute sehen, ist, dass Kinder und Jugendliche viel zu selten Gelegenheit haben, die Erfahrung zu machen, dass sie Würde besitzen. In der Schule nicht, im Kindergarten nicht, oft sogar in Elternhäusern nicht. Und während der Ausbildung auch als Studenten und so auch nicht. Und dann ist es kein Wunder, dass da ganz viele sich auch würdelos verhalten, weil sie gar nicht in Kontakt gekommen sind mit Gelegenheiten, wo sie mal für sich selbst die Frage beantworten könnten oder hätten beantworten müssen, was für einer sie überhaupt sein wollen in dieser Welt. Das sind ja auf einmal ganz wichtige Fragen. Was will ich für ein Mensch sein und wofür will ich dieses mir geschenkte Leben eigentlich nutzen? Das sind ja Fragen, die stellt ja gar keiner mehr. Und die sind systematisch verdrängt in unserer Gesellschaft, weil jeder, der weiß, was für einer er sein will und sich davon auch nicht abbringen lässt, also ein Bewusstsein seiner eigenen Würde besitzt, und jeder, dem es gelungen ist, seinem eigenen Dasein irgendeinen Sinn zu verleihen, der also weiß, wofür er lebt, der ist Totalausfall für jede Konsumgesellschaft. Und deshalb geht das hier bei uns nicht. Wir brauchen ganz viele Leute, die nicht wissen, wozu sie da sind und die kein Gefühl dafür haben, wer sie eigentlich sein wollen. Und deshalb ist das ein Systemfehler, der jetzt immer wieder weiter reproduziert wird. Bis das ganze System so viel Energie verbraucht, dass es nicht mehr geht, und dann spätestens dann kommen dann die, müssen dann Lösungen gesucht werden, aber dann merken wir alle schon, das ist jetzt eigentlich schon 11:55, weil jetzt sind das schon Notlösungen, die man findet, die sind wieder nicht gut. Man hätte, bis das dann endlich zieht, dass wir unsere Schulen so umgestaltet haben, dass da lauter würdevolle junge Menschen rauskommen, die wissen, was sie wollen und die auch wissen, wofür sie ihr Leben einsetzen wollen. Bis das so weit ist, das dauert ja noch mal 50 Jahre. Das schaffen wir gar nicht in einer Generation. Und bis dahin ist dieser Planet ruiniert. Und deshalb ist das im Augenblick schon eine sehr dringende Situation. Und deshalb glaube ich, dass wir das auch nicht mehr den Schulen überlassen dürfen. Die schaffen das nicht. Das ist eine zivilgesellschaftliche Aufgabe. Und man könnte sagen, was die Schule schafft, ist Ausbildung. Aber Ausbildung alleine reicht nicht, um sein Leben so zu gestalten, dass man glücklich wird. Also Ausbildung reicht vielleicht für eine erfolgreiche berufliche Karriere. Und was man aber als Bildung bräuchte, ist ja, dass man die Erfahrung macht, dass man was wert ist, dass man mit anderen, von anderen wertgeschätzt wird, dass man mit anderen gemeinsam Dinge schafft, die man alleine gar nicht hinkriegt, dass man sowas wie Selbstverantwortung, Selbstwertgefühl, Selbstermächtigung, und das muss man doch alles haben. Und auch mit Freiheit muss man gelernt haben, umzugehen. Und wo soll denn das alles gelernt werden? In der Schule? Das können Sie nicht unterrichten. Das geht nur, indem man jungen Menschen die Gelegenheit bietet, dass die das erfahren, aber nicht in der Schule, sondern überall. Also hier in Zürich auf der Straße überall. Es müssten lauter Ältere oder Erwachsene da sein, die sagen, ich nehme so einen Jungen mit an meine Arbeit und zeig dir mal, wie das läuft. Und wir nehmen die Jungen in unserem Wohnviertel mit rein und die können damit beitragen, was zu bauen oder Kinderspielplätze zu bauen und sonst was. Dass die merken, sie werden gebraucht. Und man schafft es nur gemeinsam. So, und das ist alles nicht entwickelt, also verkümmert, verwickelt. Und so wird es schwierig mit der Wiederentdeckung der eigenen Würde. Geht schon, kann ja passieren, dass Sie irgendwann mit diesem Gefühl wieder in Berührung kommen und sich die Frage stellen, was für eine Frau Sie eigentlich sein wollen oder was für ein Mensch. Da könnte es sein, dass Sie sagen, ich möchte ein Mensch sein, der sich selbst nicht als Objekt für andere zur Verfügung stellt und der auch nie andere zum Objekt macht, dann würde ich sagen, dann haben Sie Ihre Würde gefunden. Das kann man auch anders nennen. Man könnte auch sagen, ich möchte ein liebevoller Mensch sein. Das geht auch. Ein liebevoller Mensch macht auch niemanden zum Objekt. Das ist sogar ein schönerer Ausdruck. Nur wenn ich heutzutage sage, es wäre schön, wenn wir alle liebevolle Menschen wären, da kommt sofort mein Buch in die Esoterik-Ecke. Ja, weil wir in dieser Gesellschaft mit so einem Begriff Haltung eines Liebenden gar nichts anfangen können. Wir haben den Begriff der Liebe so plattgetreten, dass er nicht mehr zu verwenden ist. Obwohl das, worüber ich heute hier geredet habe, von nichts anderem handelt als von einer Beziehung zwischen Menschen, die dazu führt, dass sich die Menschen, die da miteinander oder die einander begegnen, sich aufs Tiefste miteinander verbunden wissen und gleichzeitig wissen, dass der andere alles tun wird, um einem zu helfen, in die eigene Kraft zu kommen. Das ist keine Liebe, wenn man klebrig aneinander klebt und den anderen braucht. Das ist Bedürftigkeit. Ja, erst dann, wenn ich die Kraft habe, dem anderen in seine Kraft zu helfen, dann kann man von Liebe reden. Und das merkt man jetzt, wie schwierig das ist, das in der Öffentlichkeit dann liebevoll zu nennen, weil die wissen ja gar nicht, was Liebe ist. Und deshalb macht man lieber sowas, dass ich sage, das heißt Würde. und Würde heißt, ich mache mich selbst und andere nicht mehr zum Objekt. Und das kann ich jetzt wird es interessant, das kann ich jetzt neurobiologisch begründen, warum das Mist ist. Das habe ich ja vorhin versucht und habe gesagt, wenn ich einen anderen Menschen zum Objekt mache oder wenn ich selbst als Objekt mich erlebe, wie andere mich zum Objekt machen, ist das eine schwere Verletzung. Da gehen da in meinem Hirn die Schmerzzentren an und ich muss irgendeine Lösung finden, meist eine, die dann dazu führt, dass ich mich verwickeln muss. So, das ist auf einmal kriege ich das neurobiologisch rüber. Das könnte ich nicht, wenn ich das nicht so konsequent schrittweise runterdekliniere. Also erst ist der Schmerz, dann ist die gestörte soziale Beziehung, dann ist das, was die soziale Beziehung stört, der Umstand, dass man sich gegenseitig zum Objekt macht. Und die Tatsache, dass man sich gegenseitig zum Objekt macht, hat mit Würde nichts mehr zu tun und mit einem liebevollen Umgang miteinander auch nicht. Da haben Sie es. Ich hatte vor einem halben Jahr ungefähr Gelegenheit, einen verzweifelten Vater kennenzulernen. Der war in einer guten Führungsposition in so einem Konzern. Und der sagte, Sie müssen mir helfen, mein Sohn, das wird nichts. Der ist jetzt schon 26. Der hat schon 3 verschiedene Studiengänge angefangen. Dann ist er noch nach Australien gegangen für ein halbes Jahr, ist wiedergekommen. Jetzt studiert er wieder was Neues. Das kriegt er auch nicht hin. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich mache mir ernsthaft große Sorgen um diesen Sohn, sagte er. Und jetzt sollte ich dem helfen. Habe ich gesagt, ich kannte aber Boy, ich habe keine Ahnung von sowas und habe mich versucht, da rauszuwinden. Und dann mache ich aber manchmal sowas, dass ich denke, warum soll ich nicht mal mit dem Kaffee trinken gehen? Einfach mal gucken, weil es interessiert mich ja auch. Interessiert mich, wie so ein junger Mann plötzlich die Freude an allem verliert und dauernd nur was Neues anfängt und es wieder hinwirft. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich dann doch mal, aber nur so zum Jux, zum Kaffee trinken. Und natürlich war das so, dass der Vater dann den Termin machen wollte. Und ich sagte, nee, mit Ihnen wollte ich ja nicht Kaffee trinken. Mit Ihrem Sohn müssen Sie schon mal fragen, dass er sich bei mir meldet. Das hat er auch gemacht und plötzlich stand er da vor der Tür in Göttingen. Und dann kam man dann ja ganz locker, weil ich musste ja nichts machen. Ich habe mir einfach erzählen lassen, was da passiert ist und wie es ihm so geht. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, oder sag mal, gab es denn irgendwie in deinem Leben, kannst du dich erinnern an eine Zeit, wo du mal richtig froh und glücklich gewesen bist? Und dann sagte der, ja, mit 12. Ich sage, und, was hast du da gemacht, warum mit 12? Da hätte er Paintball gespielt mit seinen Kumpels. Und das sei so ein geiles Gefühl gewesen. Und mit der Knarre und diesen Farbbeuteln da drin. Und dann hätten die sich gegenseitig abgeknallt und diese Gewehre, die wären auch so Präzisionsgewehre gewesen und er hätte die auch so gut bedienen können. Und das Team, mit dem er das immer gemacht hat, die hätten auch alle niedergemacht. Das wäre so gut gewesen. Und ich sah, und dann habe ich gefragt, warum machst du das nicht mehr? Ja, das sei dann so, dass seine Eltern hätten ihn dann nach einem Jahr zur Seite genommen und hätten ihm gesagt, aber guck mal, Karl, wir sind doch Pazifisten und wir wollen, dass es keinen Krieg auf der Erde gibt. Und das tut uns einfach furchtbar weh, wenn du hier mit so einer Knallerbüchse da umherrennst und Krieg übst. Und jetzt, ich will jetzt nur mal erzählen, das ist alles aus Liebe. Und dann hat der Junge, weil er seine Eltern so sehr mochte und die auch nicht verletzen wollte, aufgehört mit dem Paintball-Spielen. Hat er auch erzählt. Und jetzt ist es hirntechnisch so, das müssten Sie jetzt ableiten können. Das geht nur, indem man sozusagen seine Freude an dem Gestalten und dem, was man da tut, unterdrückt. Man muss sozusagen, er musste seine Freude am Gestalten, am Lebendigsein, am mit anderen gemeinsam was machen, richtig einwickeln, kräftig, und dann konnte er aufhören mit dem Paintball spielen. Und dann war er anschließend aber auch einer, der hatte keine Freude mehr an dem, was er gemacht hat. Und dann hat er das angefangen und jenes angefangen, nichts hat ihm mehr Freude gemacht. Und das wäre bis ans Ende aller Tage so weitergegangen. Ist das verständlich, was ich da erzähle? Weil es ist oftmals, das ist ein schönes Beispiel dafür, wo keiner was dazu kann. Ja, und wo es dann so kommt. Und dann ist es trotzdem wichtig, dass man es versteht, was da passiert ist. Weil sonst kann man dem nicht helfen. Wenn der jetzt zu einem Therapeuten gekommen wäre, der jetzt verhaltenstherapeutisch versucht, das Problem zu lösen, das wäre ja völlig sinnlos daneben gegangen. So, also, was ich dann, das ist, der Rest ist ja dann relativ einfach. Und dann kann man sagen, na gut, also kann ja mal passieren, kann man ihm das auch erklären, was da mit ihm passiert ist, dass er das eingewickelt hat und dass das da so ohne weiteres nicht wieder rauskommt. Und dann heißt die entscheidende Frage, aber sag mal, was war denn das Entscheidende da an diesem Paintball? Also es kann ja nicht das Paintball an sich gewesen sein, sondern muss ja irgendwas gewesen sein, was du da drin erlebt hast. Und dann hat er eben das gesagt, was ich hier auch versucht habe, ihm nahezubringen. Autonomie und eigene Kompetenz bei der Ballerei, das hat er so genannt, dass er diese Waffen so gut beherrschen konnte. Und Team, diese mit den anderen gemeinsam. Also in diesem Paintball-Spielen hat er seine beiden Grundbedürfnisse nach Autonomie und Kompetenz und auch nach Gemeinschaft volle Kanne verwirklichen können. Und dann heißt die entscheidende Frage, damit habe ich ihn dann gekriegt, ich sage, ja, damals warst du 12 und jetzt bist du 26 und glaubst du denn, dass Paintball-Schießen die einzige Möglichkeit ist, wie wir Menschen unsere beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und nach Autonomie verwirklichen können? Mit 26? Und da ist er ins Rattern gekommen. Das war das Dilemma, in dem er da plötzlich steckte. Und dann hat er gesagt, nee, da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ich sage, und warum nimmst du das nicht? Musst du doch nicht hier wie ein 12-Jähriger weitermachen und dauernd hinterher trauern, dass du damals dein Paintball aufgeben musstest. Ja, und dann merkte man, kam ein Leuchten in die Augen. Und da hat er gesagt, ich könnte eigentlich ein Startup gründen mit ein paar Kumpels. So, das läuft. Das Startup läuft, der ist unterwegs. Der Vater hat mich angerufen, was ich mit dem Jungen gemacht hätte. Ich habe gesagt, das verrate ich nicht. Aber für mich ist das so ein Beispiel, dass man einfach genau hinhören muss und genau zuhören muss, damit man versteht, was in dem anderen abläuft. Und dass man auch sich mit dem Umstand vielleicht anfreunden muss, dass man vieles total richtig gemacht hat und gut gemeint hat und trotzdem ist es nicht so geworden, wie man es wollte. Dass man so ein bisschen Demut entwickelt. Das ist nicht schlimm, wenn irgendwas schief läuft, aber es ist schlimm, wenn man es nicht erkennt, dass man was schief laufen hat lassen oder dass es sich schief gelaufen ist. Also sobald man es erkennt, kann man es ändern. Aber wenn ich auch noch denke, und das wäre ja, das ist so ein Kind, ne, der nie irgendwie Lust auf irgendwas hat. Und das ist wahrscheinlich angeboren und das hat er schon vom Vater geerbt oder so. Dann ist aus. Das ist Todesurteil für jede Möglichkeit, hier dem noch mal eine Tür aufzumachen. Und deshalb sind solche Bewertungen nicht so günstig.